Ja, die Zeit ist fortgeschritten, aber ich bin dankbar für die Möglichkeit, selber wieder auch zu wachsen, indem ich einen Teil meines Lebens stichwortartig mit euch teile, aber nicht, weil es mein Leben ist, sondern wie ich zu Gott gekommen bin und einzelne Erfahrungen, von denen sicher jeder auch dann seine eigenen Dinge ableiten kann. Und ich möchte beginnen mit Offenbarung 12, Vers 11. Der mich immer wieder belehrt, dass wir nicht nur durch Jesu Blut, nur in Anführungszeichen, sondern durch sein Blut und durch unser Zeugnis überwinden werden. Das heißt, die Annahme der Vergebung durch sein Blut und dessen, was er getan hat, stellvertretend für meine Schuld, ist der Beginn und das jeden Tag aufs Neue daran festhalten und damit weitergehen, sind die nächsten Schritte. Aber wir werden nur standhaft bleiben, wenn wir das, wie wir zu Gott gekommen sind, wie wir bei ihm bleiben, was er mit uns tut, wie er uns verändert, wenn wir das auch weitergeben und andere erkennen lassen. Und ich möchte nachher den Kreis schließen mit einem weiteren Vers aus der Offenbarung, der kurz dahinter genannt wird. Ich bin im Jahr 1960 geboren, habe also meine Teenagerzeit in den 70er Jahren gehabt, in Nordwestdeutschland. So der klassische Weg eines Jugendlichen, dann in der Teenagerzeit an einem Gymnasium mit über 1000 Schülern. Traditionell protestantisch aufgewachsen, aber im Grunde genommen nur traditionell. Dann nach dem Kleinkindalter keine Gebete, keine Gottesdienste oder irgendwelche biblischen Prägungen. Ich habe meiner Mutter den Gefallen getan, wie das viele damals in meinem Alter so getan haben, zu Ostern und zu Weihnachten in die Kirche mitzugehen. Und ich habe dann allerdings als 14-, 15-Jähriger, wenn ich dort gesessen habe, auch zugehört, weil es mir sonst noch langweiliger gewesen wäre. Und was immer haften geblieben ist bis zum heutigen Tage, wenn, egal wer gepredigt hat von diesen evangelischen Pastoren, die Rede war von seinem Blut für mich und von meiner Schuld. Und ich habe da als 14-, 15-, 16-Jähriger drin gesessen und habe mich umgeschaut, habe dann, weiß ich nicht, zwischen 100 und 300 Leuten gesehen und habe gedacht, bin ich denn so viel schlechter als die anderen hier? Und ich habe niemand gebeten, sein Blut für mich zu geben. Was hat das mit mir zu tun? Ich konnte natürlich auch im Grunde genommen gar nicht anders reagieren, weil ich nicht wirklich wusste, wer Jesus Christus tatsächlich ist. Ich schlage große Brücken über die Zeitstufen, weil sonst werden wir die Nacht hier verbringen und das ist sicher auch nicht in eurem Sinne. Ich bin über eine Militärkarriere 15 Jahre Berufsoffizier in der Westdeutschen Bundeswehr, so muss man das für die damalige Zeit sagen, bin ich stolzer und stolzer geworden, habe meine Karriereschritte zu frühestmöglichen Zeitpunkten geschafft. Wenn ich die eine Beförderung hatte, habe ich den Dienstgradabzeichen für die nächste Beförderung schon gleich wieder sichtbar irgendwo an mein Büro gehängt, damit ich immer das Ziel vor Augen hatte. Und habe mich dann für die Selbstständigkeit später entschieden. Und ich kann mich noch gut erinnern, beim Studium an der Bundeswehr-Uni war ich mit einem sehr guten Offizierfreund in den Bergen unterwegs. Und weil wir ja die Größten waren mit 20, 21 Jahren, haben wir uns dann auch ohne professionelles Equipment an die Besteigung der Zugspitze gemacht, also an den höchsten Berg Deutschlands. Und wer war schon mal auf der Zugspitze über einen Klettersteig? Dann weißt du, wovon ich rede. Wenn du von der Höllental-Angerhütte an den Gletscher kommst, es war schon Oktober, dann ist der Gletscher schon relativ glatt, mehrmals getaut und übergefroren, große Gletscherspalten, sehr tief. Und dann geht es, wenn ich mich richtig erinnere, etwa noch 300 Höhenmeter in den Klettersteig bis zum Gipfel hoch. Wie gesagt, ohne Equipment, ohne Seilsicherung. Und jetzt waren Teile dieses Steiges schon von Schnee bedeckt, denn es hatte schon mal geschneit und war wieder getaut. Das heißt, Markierungen und auch Befestigungselemente waren nicht mehr sichtbar oder fühlbar. Aber weil wir, wie gesagt, die Größten waren, hat uns das ja natürlich nichts ausgemacht und wir sind weiter. Bis wir unmerklich von dem eigentlichen Steig abgekommen sind und wir dann etwa 5 Meter auseinander, in etwa so, in der Körperhaltung, irgendwo im Fels hingen und keiner mehr wusste, was er jetzt bewegen konnte, ohne abzustürzen. ungefähr 150 Meter freier Fall bis zum Gletscher. Und ich hatte mit Gott wirklich nichts zu tun. Wenn es einen überzeugten Atheisten gab, dann mich. Aber ich wusste irgendwann, als die Kräfte nachließen, wirklich nichts anderes mehr. Und ich konnte gar nicht anderes, als in den Berg zu schreien förmlich, Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann musst du jetzt was tun. Und mein Freund drüben mit Todesängsten im Gesicht schaute mich an und wusste auch gar nicht, wie ihm geschah. Und Sekunden später habe ich irgendwo angefangen, was zu bewegen und es ging weiter und wir sind tatsächlich unbeschadet am Gipfel angekommen. Und ob ihr es glaubt oder nicht, ich glaube, ich war noch keine 10 Höhenmeter von der Stelle meines Angstschreis entfernt und erst recht, als wir oben waren, wir haben es mal wieder geschafft. An Gott habe ich schon lange nicht mehr gedacht, noch bevor ich oben war. Das war schon aber auch ein Schlüsselerlebnis, von dem ich damals noch nicht wusste, dass es eins war. Und sein Wort kehrt ja nicht leer zu ihm zurück und sein Einfluss bleibt nicht ohne Wirkung. Ich habe mich dann später selbstständig gemacht, Investment, Powervertrieb, Vollblutverkäufer, all diese ganzen Selbstmotivationen. Bin, ohne es zu wissen, auch in esoterische Elemente reingerutscht. NLP, neurolinguistische Programmierung, habe ich nie gelernt. Ich habe Jahre, nachdem ich das selber intuitiv praktiziert habe, um Menschen zu manipulieren, später gelesen, was das überhaupt war, was ich dort gemacht habe. Und habe das leider auch an andere weitergegeben, viel Geld verdient, viel Geld verloren. Und durch gottlose, massive Fehlentscheidungen in meinem Leben ging es mir zwar lange Phasen materiell sehr gut, aber ich bin charakterlich immer weiter abgerutscht. Ich will es hier jetzt nicht im Einzelnen nennen, aber es war schon ein weites Programm. Und als ich dann einige Jahre, nachdem ich meine erste Ehe aus egoistischen Motiven verlassen hatte, als meine Töchter 4 und 7 Jahre alt waren, ich bin Gott sehr dankbar, dass meine Töchter heute 27 und 24 in Liebe zu mir stehen, es ist allein sein Werk, habe ich etwa 7 Jahre unverheiratet mit einer geschiedenen Frau, die auch Kinder hatte, zusammengelebt. Also ich habe jetzt seit 27 Jahren Kinder, weil ich bin jetzt wieder verheiratet und die Kleinste ist 4,5. Am Ende dieser Zeit in dieser unehelichen Gemeinschaft gab es täglich Krieg. Es verdient wirklich das Wort Krieg, was diese Frau und ich, was wir miteinander angerichtet haben. Und dann habe ich diese Beziehung für sie relativ überraschend beendet. Das Problem für mich damals an der Sache war, dass wir auch geschäftlich sehr miteinander verquickt waren. Im Grunde genommen, weil ich noch eine bestimmte Konstellation mit einem früheren Auftraggeber hatte, lief die aktuelle Firma auf sie. Und irgendjemand hat mir mal gesagt, nimm dich vor blonden Frauen in roten Kleidern in Acht. In dem Falle traf es zu. Auf jeden Fall gab es eine Konstellation, sodass ich innerhalb von 4 Wochen quasi zuschauen musste, wie ich plötzlich von aus weltlicher Sicht relativ weit oben ganz weit unten gelandet bin. Das heißt, ich hatte innerhalb von 4 Wochen kein Geld, kein Konto, kein Büro, kein Auto, kein Einkommen, keine Familie. Ich habe ein paar teure Anzüge gehabt, von denen ich gar nicht wusste, in welchen Schrank ich sie hängen sollte und das war's. Damals für mich eine Katastrophe. Nach den Glaubenserfahrungen, die ich bis heute machen durfte, würde ich heute drüber lächeln. Würde ich fragen, Gott, was hast du jetzt als nächstes mit mir vor? Aber ich hatte das ja nur alles auch durch bewusste und unbewusste Sünde selber verschuldet, durch meine Egoismen und durch meinen Stolz. Und dann bin ich mit meiner jetzigen Ehefrau, die es auch bis in die Ewigkeit bleiben soll, zusammengekommen. Sie hatte in der Zeit schon bei mir gearbeitet und wir waren dann beide selber überrascht, wie schnell wir plötzlich ein Auge aufeinander geworfen hatten. Und was ich nicht wusste, sie hatte bereits seit etwa 2 Jahren Bibelstunden, war in Kontakt mit einer Adventgemeinde in Süddeutschland und ich habe nur diese 14 Jahre jüngere Frau, die äußerlich sehr attraktiv war und auch intelligent war, die mich so angezogen hat und kannte diesen Hintergrund nicht. Das hat Gott sehr geschickt gemacht. Und als sie mitbekommen hat, wie verzweifelt ich war, sagte sie, sprich doch mal mit ihm. Ich sage, mit wem? Ja, mit Gott. Ich wusste, sie hatte mir vorher schon mal ein bisschen was erzählt. Und ich habe auch bei ihr wundersamerweise aus meiner Sicht eine Bibel und scheinbar biblisch motivierte Bücher gesehen. Ich habe gedacht, vielleicht hat sich jemand anders bei ihr abgestellt. Und er sagt, die sprich doch mal mit ihm. Ja, ich kann ja nicht mit ihm sprechen. Ich war 39 Jahre alt. Der Stolz hätte in keine 5 LKW-Waggons gepasst, so groß war der. Und dann habe ich mich tatsächlich in ihrer Wohnung in einem kleinen Badezimmer eingeschlossen, ohne Fenster, Licht aus, Schlüssel rumgedreht, damit mich bloß niemand dabei erwischt, wie ich auf die Knie gehe. Und dann habe ich mein erstes Gebet seit Kleinkindalter, mein erstes Gebet dahin gestammelt. Ich weiß heute nicht mehr, was ich gesagt habe. Ich weiß nur, dass ab dann was passiert ist. Gott hat sofort eingegriffen und hat erstmal dafür gesorgt, dass ich bekannt habe. Und auch wenn das jetzt vielleicht keinen unmittelbaren Bezug zum Business hat, aber ich möchte es zu Gottes Ehre und auch zum Zeugnis dafür, dass er sich auf jeden Menschen einzeln einstellt, möchte ich das schon weitergeben. Und es hört sich unglaublich an, aber ich weiß, was ich erlebt habe. Ich habe in einer halben Stunde Wartezeit auf meine Frau, damals waren wir ja noch nicht verheiratet, habe ich vor einem alten Schwarz-Weiß-Fernseher gesessen. Und ich war nun nicht der Fernsehfreund, aber weil mein Business kaputt war, hatte ich ausnahmsweise mal sowas wie Langeweile. Habe ich in meinem ganzen Leben nie gekannt vorher und habe auf Power On gedrückt. Und dieser alte Fernsehapparat blendet ja dann von hinten so ganz langsam das Bild auf. Und es gab damals, das war im Dezember 1999, gab es in der Vorweihnachtszeit einen Vierteiler des Leben Jesu. Und ich wusste das nicht und habe genau in dem Moment, wo ich drauf gedrückt habe, den Moment erwischt, Ende des dritten Teils, Jesus am Kreuz, Nahaufnahme auf seinen Kopf, Dornenkrone, Blut im Gesicht, mein Gott, warum hast du mich verlassen? In deine Hände befehle ich meinen Geist, es ist vollbracht. Und während ich normalerweise vor meinem Gebet hätte ich angedrückt, gesehen, es geht um Jesus, anderes Programm. Hätte mich gar nicht interessiert. Aber ich konnte davon nicht weg. Ich wollte dann letztendlich auch nicht davon weg. Und während ich dann auf diesen toten Jesus geschaut habe und die Schauspielernamen von unten in diesem Staring über den Bildschirm liefen, kam aus meinem Kopf, für mich fast greifbar, eine Papierrolle raus, in dem die Situation, wesentliche Situationen von sündhaften Entscheidungen, Gedanken und Taten vor mir bildhaft abliefen und in meinem Schoß wieder verschwanden. Damit hat Gott mir sehr wehgetan, was sehr gut war, denn gleichzeitig habe ich ein Gefühl gehabt, das ich überhaupt noch nie kannte und schon gar nicht als Erwachsener. Ich habe mich von zwei riesengroßen Händen warm geborgen und behütet gefühlt, obwohl mir das, was ich da von mir selber gesehen habe, natürlich große Schmerzen bereitet hat. Und diesen Moment der Dankbarkeit und der Befreiung werde ich sicher nie vergessen. Und erst recht nicht, wenn ich in die Versuchung komme, über andere Menschen zu urteilen. Das war eine ganz wichtige Erfahrung. Und dann ging es Schlag auf Schlag. Erste Bibelstunde, Daniel 2, Traum des Nebukadnezar, habe ich mit der Faust auf den Tisch geschlagen, als geschichtlich interessierter Ex-Offizier und habe gesagt, wieso hat mir das keiner gesagt? Hat mein Bibellehrer gesagt, ja, hast du schon jemanden gefragt? Und dann habe ich natürlich erkannt, dass dieser Teil der Bibel absolut authentisch ist. Das konnte ja gar nicht wahr sein. Und dann habe ich festgestellt, wie logisch schlüssig die Bibel aufgebaut ist. Und dann habe ich gesagt, wann ist die nächste Bibelstunde? Ja, nächste Woche. Nein, diese Woche noch. Nächste Woche nochmal zwei. Und so ging das Schlag auf Schlag. Den großen Kampf hatte ich gelesen, bevor ich die Bibelstunden angefangen habe. Und ich konnte dann auch nicht anders, als das zu bezeugen. Ich habe damals teilweise noch bei einer Flasche Rotwein über der Bibel gesessen. Habe dann irgendwann gemerkt, dass ich damit nicht ganz frei war. Aber Gott ist mit mir den Weg gegangen. Er hat mich da abgeholt, wo ich war. Dann habe ich nochmal ein Büro aufgemacht und habe nochmal einen Investmentvertrieb begonnen, aber schon sehr halbherzig, weil diese materiellen Motivationen von früher waren nicht mehr da. Alles, was mir früher viel bedeutet hatte, dass ich es war, der andere Menschen erfolgreich gemacht hat, dass ich mir teurere Anzüge leisten konnte, als ich mir früher leisten konnte, dass ich so ein Auto auf dem Hof hatte und alle diese Dinge, das, ich habe mich über mich selbst gewundert, manchmal war es mir schon richtig albern. Das ging innerhalb von ein paar Wochen, denn das kann ich nicht selbst mit mir machen, das macht Gott mit seiner Schöpferkraft, dass er unsere Motivationen verändert. Weil wenn ich das mit mir selber versuche, kippt das früher oder später um. Und dann gehe ich gerade mit Vollgas wieder in die falsche Richtung. So, in diesem Büro saßen jetzt verschiedene Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die mich auch vorher schon kannten. Und die haben sich jetzt gar fürchterlich über mich gewundert. Ich habe plötzlich keinen Kaffee mehr getrunken, es gab keine Partys mehr, es gab keinen Alkohol mehr, es riefen keine fremden Frauen mehr an. Und plötzlich spricht er von der Bibel, der hat sie nicht mehr alle. So ging es da im Büro um. Was ist mit dem passiert? Aber interessanterweise hat Gott auch diese Menschen zu sich gezogen und zur Entscheidung gebracht. Und ich muss abkürzen, daraus resultierten innerhalb von 2 Jahren 4 Taufen aus dieser Mitarbeitercrew heraus. Das ist das, was Gott macht. Und diese Menschen haben ja unabhängig von meinem weiteren Werdegang die Entscheidung getroffen. Das heißt, haben sich mit Gott festgemacht. Da habe ich ja letztendlich gar nichts damit zu tun. Also durch unser Blut und durch unser Zeugnis werden wir überwinden. Ich springe jetzt so ein bisschen, weil es, wie gesagt, zeitlich sonst sprengen würde. Ich möchte zunächst mal einen Bibeltext mit euch lesen. Und zwar in 2. Chronik 20. Dort finden wir die Geschichte vom König Josaphat, der die Information bekam, dass das ganze Volk Juda und auch Jerusalem von Feinden umringt und bedrängt ist und dass sie schon sehr nahe waren. Und er wusste jetzt gar nicht, wie er da rauskommen sollte und hat gefastet und gebetet. Und das ganze Volk stand beieinander, während er gebetet hat. Und dann kam über eine andere Person der Geist Gottes und hat gesagt, was zu tun ist. Und das wollen wir mal lesen, was Gott dort durch diesen Menschen spricht. Das können wir lesen in 2. Chronik 20, ab Vers 13. Ganz Juda stand vor dem Herrn mit ihren Kindern, ihren Frauen und ihren Söhnen. Und auf Jahaziel, den Sohn Sechachas, des Sohnes Benaias und so weiter, kam der Geist des Herrn mitten in der Versammlung. Jetzt sind wir in Vers 15 und er sprach. Also Gott spricht, merk auf, ganz Juda und ihr Bewohner von Jerusalem und du König Josaphat, so spricht der Herr zu euch, Doppelpunkt. Fürchtet euch nicht und seid nicht niedergeschlagen vor dieser großen Menge. Denn der Kampf ist nicht eure Sache, sondern Gottes. Der Kampf ist nicht unsere Sache, sondern Gottes. Aber nicht zu Hause auf der Couch sitzen, beten und damit genug sein lassen. Sondern Gott spricht weiter, morgen zieht gegen sie hinab. Imperativ. Kommando. Ihr müsst hin. Siehe, sie kommen von der Anhöhe herauf und so weiter. Jetzt Vers 17. Nicht ihr werdet dabei kämpfen müssen. Tretet hin, steht und seht die Rettung des Herrn, die er euch verschafft. Fürchtet euch nicht und seid nicht niedergeschlagen. Nochmal die Wiederholung, zieht ihnen morgen entgegen und der Herr wird mit euch sein. Ist es so gekommen, wie Gott versprochen hat? Es ist. Ich habe später in meiner geschäftlichen Tätigkeit als Verkaufstrainer und Unternehmenscoach, ich habe überwiegend dann so Themen gemacht, aus denen ich selber kam, Verkaufs-, Verhandlungstrainings-, Leadership-Geschichten. Und ich habe einmal mit einem Trainerkollegen zusammengesessen, wir waren zusammen in einem Hotel mit mehreren Unternehmern, die wir dort gecoacht haben. Und abends habe ich mit ihm alleine dann noch im Hotel zusammengesessen. Wir kannten uns schon ein bisschen, Riesenkerl, 2 Meter groß, breiter als ich, Norddeutscher, entsprechende Mentalität, noch viel stolzer und extrovertierter als ich. Und den Porsche vor der Tür, die 5. Ehe zerstört, 3 Firmen erledigt und die neue wieder aufgemacht und so, das war die Nummer. Aber immer frohe Natur nach außen. Nur Gott hat mir die Möglichkeit gegeben zu sehen, dass er im Grunde genommen innerlich total kaputt war. Denn wie das ist, jahrelang mit unvergebener Schuld durchs Leben zu gehen, das wusste ich aus eigener Erfahrung von vorher. Und wir haben den Abend gesprochen und ich kann ja nicht anders, wenn ich länger als 1-2 Minuten aus meinem Leben irgendwas erzähle, dann bin ich automatisch beim Zeugnis, weil wenn ich mit Gott lebe, dann hängt mein Leben mit Gottes Wirken zusammen. Also was soll ich sonst erzählen? Und ich kann es ja nicht weglassen. Und dann habe ich irgendwann nach 20, 25 Minuten, überwiegend habe ich geredet, er zugehört, er hat mir permanent Fragen gestellt, habe ich gesagt, Thorsten hieß er, wir können uns über was anderes unterhalten. Ich sage, ich muss jetzt nicht unbedingt davon reden. Doch, doch, sagt er, erzähl nur weiter. Ich höre dir gerne zu, wenn du von deinem Glauben sprichst, aber auf mich trifft es ja alles nicht zu. Da habe ich zu Gott gesagt, jetzt ist er so weit, was soll ich ihm jetzt sagen? Und dann habe ich spontan weitergesprochen, habe ihm nur eine Frage gestellt. Habe gesagt, Thorsten, du hast vieles, was andere Menschen gerne hätten. Aber eine Frage. Was machst du mit deiner unvergebenen Schuld? Jetzt saß dieser Kerl dort vor mir und war plötzlich 1/2 Meter kleiner, ist völlig in sich zusammengefallen, hatte Tränen in den Augen, ist aber dann leider gegangen. Das war allerdings nicht gegen mich gerichtet, sondern er kam mit sich selber in dem Moment nicht mehr klar. Ich bete weiter und hoffe, dass er die richtige Entscheidung irgendwann nochmal treffen wird. Ich habe nach mehreren Jahren, jetzt vor einigen Monaten, mit ihm wieder Kontakt gehabt. Es arbeitet in ihm, aber die wesentliche Entscheidung für eine echte Richtungsänderung hat er offensichtlich noch nicht getroffen. Nur, das ist ja nicht meine Verantwortung. Und der Kampf für ihn, gegen sein falsches Wesen, ist auch nicht meine Sache. Und wir haben auch keinen Anspruch darauf, die Früchte zu sehen von dem, wofür Gott uns einsetzt. Wenn wir erleben dürfen, wie Gott durch uns Menschen zieht und das auch wirklich zur Frucht bringt, dann ist das ein Geschenk Gottes für uns. Und woher wollen wir wissen, dass Gott uns das, wenn er es uns bis heute nicht sehen lassen hat, vielleicht später, spätestens wenn wir bei ihm sind und mit diesen Menschen reden werden, dann nicht zeigt. Und so hatte ich später ein Erlebnis in Bosnien. Meine Familie und ich, wir sind 2006 für 4 Jahre nach Kroatien gegangen, haben uns dort im Küstengebirge zurückgezogen. Ich kann vieles unterstreichen, was Jens heute Morgen gesagt hat, auch in der Auswirkung auf Familie und Erziehung. Und von da aus bin ich durch meinen Übersetzer, mit dem ich dort befreundet war, ein junger Mann, der serbokroatisch und deutsch spricht, bin ich in eine Gemeinde nach Banja Luka gekommen. Banja Luka ist eine 300.000 Einwohnerstadt, hat eine Gemeinde mit etwa 200 Gliedern. Und die hatten mich dort eingeladen zu einem biblischen Erziehungsseminar. Und haben mich dann überrascht damit, dass ich von donnerstags bis sonntags parallel zu dem Gemeindeseminar noch abends Vorträge in der Stadthalle machen sollte für die Öffentlichkeit. Da hatte ich noch gar kein Thema dafür. Und ich habe Gott gefragt, was ich dort machen soll. Und außer dem Thema Erziehung und 1-2 anderen Schwerpunkten beschäftige ich mich schon lange mit dem Thema Okkultismus und durfte auch schon sehr viel mithelfen, unter Gottes Führung natürlich nur, dort Menschen zu helfen in dem Bereich. So, nun hieß das Thema Okkultismus in der heutigen Gesellschaft und Plakate in der ganzen Stadt und deutscher Sprecher ist in Ex-Jugoslawien immer Zugkraft, auch wenn man namentlich ganz unbekannt ist. Und jetzt saßen dort, was für die Verhältnisse dort wohl sehr viel war, um die 80 Zuhörer außer den Gemeindegliedern beim ersten Abend in der Stadthalle. Ich habe Gott gefragt, wie soll ich das Thema anfangen? Und ich habe es erstmal ganz scheinbar, ganz ohne Bibel angefangen und habe erstmal nur einen Einstieg gefunden, das Thema erklärt, die Leute dort abgeholt, wo sie sind. Dann waren da orthodoxe Priester drin, das ist also kein muslimisches Gebiet Banja Luka, sondern in der serbischen Enklave, wo orthodoxer Glaube vorherrscht. Die Priester kamen mit ihren langen Bärten in der Jacke versteckt, damit sie keiner erkennt mit ihrem Gefolge, die anderen brav hinterher. Nach einer halben Stunde sind die ersten zwei Priester gegangen, das Gefolge auch hinterher, fand ich sehr schade, aber das war so. Das war so die Situation. Und ja, die Zeit rennt, ich will es komprimieren. Ich habe am Ende des ersten Abends zwei Bibelzitate gebracht und habe den Menschen dann gesagt, wir machen noch drei weitere Abende, morgen geht's weiter. Sie sollten aber bitte morgen und an den nächsten Abend nur dann wiederkommen, wenn Sie zumindest ernsthaft überprüfen wollen, dass hier nicht nur Gottes Wort geschrieben steht, sondern dass das wirklich Gottes Wort ist. Und ab dem nächsten Abend waren deutlich mehr Teilnehmer da als am ersten Abend. Das war mal die erste Segnung. Ich habe dann gemerkt, ab dem dritten Abend, was dort los ist. Und leider, Geschwister, muss ich euch sagen, es sieht in der Schweiz, bin ich ganz sicher, in Deutschland, in Österreich, auch innerhalb unserer Gemeinden nicht viel besser aus, was das Thema okkulte Bindungen und esoterische Verstrickungen angeht. Das kann ich euch aus Erfahrung sagen. Dort war es sehr extrem. Es kamen unter anderem zwei Frauen zu mir, die offensichtlich wirklich von Dämonen besessen waren und auch dadurch schizophrene Erscheinungen gezeigt haben. Wie auch immer, ich habe gemerkt, da muss was passieren. Die Menschen suchen um Hilfe, die flehen teilweise um Hilfe. Ich habe eine Stunde Vortrag gemacht und vier Stunden Gespräche mit Unterstützung des Predigers, jeden Abend. Und dann waren immer noch welche, die enttäuscht gingen, weil es einfach zu lange dauerte. Ich habe so ein schlechtes Gewissen gehabt, aber wir kamen einfach nicht drüber. Dann habe ich mich entschlossen, am Sabbatnachmittag beim Gemeindeseminar denen das als Erfahrung zu sagen, der Gemeinde, und habe gesagt, Gott möchte hier ein Werk tun mit euch. Und wer sich wirklich von Gott gezogen fühlt, wir haben nur noch ein Zeitfenster von 2 Stunden, morgen am Sonntag früh um 8 Uhr, ich wollte eigentlich 7 machen, aber das habe ich mir dann doch nicht getraut. Morgen am Sonntagmorgen um 8 Uhr. Jeder, der interessiert ist und wirklich für diese Menschen was tun will, 2 Stunden Zeit, gehen wir gemeinsam durch den biblischen Weg der Befreiung von okkulten Bindungen. Es waren fast 40 Geschwister dort, von 18 bis 70 im Alter. Und die haben dann tatsächlich mit den Menschen gearbeitet. Ich habe dann etwa 9 Monate nichts mehr von dieser Gemeinde und aus Banja Luka gehört. Und habe dann einen Anruf bekommen, 9 Monate später, von meinem Übersetzer dort. Wir haben über alles Mögliche geredet und dann sagte er, hast du aus Banja Luka gehört? Ich sage, was? Nee, ich habe nichts mehr gehört die letzten 9 Monate. Er sagt, es sind immer noch über 20 Leute aus dieser Stadthalle, die in Bibelstunden sind und auf dem Weg sind. Amen. So, das war für mich ein riesengroßes Geschenk. Ich habe nicht daran gezweifelt, dass Gott dort was macht, aber natürlich habe ich mit noch viel mehr Motivation jetzt weitergearbeitet an den anderen Dingen. Ich weiß nicht mal, wie ich drauf kam. Irgendwann im Laufe des Tages heute kam mir die Idee, angeregt durch einen anderen Sprecher von euch, die Erfahrung auch zu berichten aus dem Geschäft. Ich war 2,5 Jahre Geschäftsführer für die Firma Optimo, ein größerer Produktionsbetrieb in der Nähe von Bogenhofen, wo auch viel Geld ins Werk geflossen ist. Und dort gibt es nur ganz wenige Adventisten im Unternehmen. Die meisten sind säkulare oder traditionell katholische Menschen in Österreich. Und einer der zwei Vertriebsleiter, die ich dort hatte, ist zwar seit 17 Jahren in der Firma auch durch den Kontakt mit Adventisten geprägt, aber er kommt nicht so richtig, er öffnet sich nicht wirklich. Und er ist ein sehr eitler Mensch und möchte auch im Business sehr eitel vorgehen und immer nur einen Top-Eindruck hinterlassen. Und wenn man dann in Geschäftsgesprächen den Glauben mit einbindet oder erkennen lässt, dann ist ihm das peinlich. Und ich hatte ein Gespräch mit ihm gemeinsam mit dem Geschäftsführer eines größeren Lieferanten, internationaler Konzern. Und nochmal, ich kann nicht anders, wenn ich mich mit Menschen privat unterhalte, dann bin ich immer bei Gott. Und als wir dann zu einem zweiten Gespräch hinfuhren, dieser Vertriebsleiter und ich, sagte Herr Schleifenbauer, aber heute nicht unbedingt wieder so viel Privates, weil das mag der vielleicht gar nicht so. Es war ihm peinlich, dem anderen war das gar nicht peinlich. Ich habe ihm dann nur gesagt, mach dir keine Sorgen, wer fragt, kriegt Antworten, nur den Rest werden wir sehen. So, dann haben wir da gesessen, dann war in einer halben Stunde das Geschäftliche besprochen, wir waren beim Abendessen beieinander. Mir gegenüber saß dieser Geschäftsführer mit einem seiner Vertriebsleute, ihm gegenüber saß ich und mein Vertriebsleiter mir zu Rechten. Und jetzt machte der Geschäftsführer den Fehler in Anführungszeichen, den mein Vertriebsleiter schon befürchtet hatte, er stellte eine private Frage. Er hat gar keine Frage gestellt, sondern er sagte, Herr Schleifenbauer, er ist auch aus Westfalen, so wie ich ursprünglich herkomme, Ruhrgebietsecke, da besteht der Dialekt darin, dass man die Grammatik verbiegt und Worte komisch ausspricht. Da sagte Herr Schleifenbauer, was wir hier machen, ist doch alles Kacke. Er benutzte dann noch andere Wörter, sagte, ist doch alles Quatsch, der ist so alt wie ich. Aber völlig kaputt vom Leben, permanent jettet der jede Woche Übersee durch die Gegend. Er ist zwar so alt wie ich, sieht aber 10 Jahre älter aus, schiebt so einen Bauch vor sich, hat Herzschwäche, jedes Jahr Kur und kann kaum richtig gehen, weil er mit seinem Körper gar nicht mehr klarkommt. Aber im Grunde genommen merkt man, wenn man sich mit ihm beschäftigt, ein ganz feiner Mensch, der auch gute Werte in sich hat. Es ist eine Fassade, die er da nach außen rau zeigt. Was wir hier machen, ist ja alles Mist, sagt er. Wir malochen uns so, wofür eigentlich der ganze Quatsch? Da war er bei mir natürlich genau an der richtigen Adresse. Und dann saß mein Vertriebsleiter weitere 1,5 Stunden schweigsam neben mir und musste das ja nur alles auch wieder über sich ergehen lassen. Ich meine, ich habe ihn nicht gehindert, ich habe ihm freigestellt zu gehen. Es war mittlerweile eine private Veranstaltung. Nur Gottes Wort kommt nicht leer zu ihm zurück und es betrifft auch den Vertriebsleiter. Und ich habe heute noch einen sehr guten Kontakt mit diesem Geschäftsführer. Der rief mich am nächsten Morgen um 8 Uhr an, von Auto zu Auto, nur um mir zu sagen, Herr Schleifenbauer, war ein super Abend gestern, vor allen Dingen die zweite Hälfte, müssen wir unbedingt wiederholen und weitermachen. Hatte überhaupt keinen geschäftlichen Hintergrund, dieser Anruf am nächsten Morgen. Ja, so wirkt Gott an den Menschen. Wer von euch hat manchmal Angst? Ihr müsst mir die Frage nicht beantworten. Ihr beantwortet sie euch und Gott ja. Mir war so bewusste Angst, außer diesem Moment in den Bergen und vielleicht 2, 3 andere lebensgefährliche Situationen im militärischen Bereich und im Straßenverkehr, habe ich eigentlich eher zu wenig Angst im Leben, noch heute. Und als wir in Kroatien waren mit unseren Kindern, die Kleine war gerade geboren, der Jeremia, der Mittlere, war 5, der Noah, der Älteste, ist heute 15, war damals 10. Und wir lebten dort in der Gebirgsregion unter Bären, Wölfen, extrem giftigen Schlangen, Skorpionen und alles, was das Herz so begehrt. Und ich hatte plötzlich, ich weiß gar nicht, wie das aufkam, ob ich mich irgendwie unmerklich von Gott getrennt hatte durch irgendwas, ich weiß es nicht mehr, aber plötzlich bin ich aufgewacht und habe mir große Sorgen gemacht über meine Familie und meine Kinder und was da alles passieren kann. Mir war das eigentlich völlig fremd, so ein Denken, weil ich bin im Grunde genommen ein unverbesserlicher Optimist. Und das wurde dann schlimmer und schlimmer. Das ging über mehrere Tage, das war mir viel zu lang. Und dann habe ich Gott im Gebet um Hilfe gebeten, entweder Entscheidungen zu treffen, etwas zu unternehmen, den Ort zu wechseln oder dass er mich einfach sicher macht, dass wir dort, wo wir sind und die Aufgaben, die wir dort erfüllen, dass das sein Plan ist. Weil dann weiß ich, dass alles, was uns passieren wird, auch unter seiner Hand ist. Und kurz darauf war ich in Ostdeutschland in einer Gemeinde zu einem Seminar und die spielten in der Gottesdienstpause einen wunderschönen Chorgesang, den Text vom Psalm 91. Der Herr hat seinen Engeln befohlen, dich zu behüten. Und ich habe sofort gewusst, Gott spricht zu mir. Natürlich nicht nur zu mir, aber er hat zu mir gesprochen. Ich habe gesagt, die CD, wer kann mir die kopieren, kann man die kaufen, die muss ich mitnehmen, muss ich haben. Bis nach Hause runter hatte ich die dann 30 Mal gehört. War auch noch eine sehr schöne Musik. So, die Woche drauf, den Sabbat, hatte ich Predigt in der kleinen Gemeinde in Kroatien, dort in der Nähe, wo wir gelebt haben. Und am Ende der Predigt stehe ich an der Tür, verabschiede die Geschwister und da kommt eine alte Baka, eine alte Oma, alte Schwester zu mir und flüstert mir auf Kroatisch ins Ohr, der Herr hat seinen Engeln befohlen, dich zu behüten. Hat es mich umgehauen. 2 Stunden später sitze ich mit meiner Familie eingeladen beim Gemeindeleiter zum Essen. Keiner wusste das, was diese alte Frau mir gesagt hat, außer meiner Frau. Die hatte das mitbekommen. 2 Stunden später sitzen wir dort beim Essen, warten auf den Großvater. Großvater, alter Steinbeißer, erst mit 60, 65 zu Gott gekommen, vorher Alkoholiker, gewalttätig, seine Frau verprügelt, bärbeißiger Mensch. Man hat gemerkt, er lässt sich von Gott umwandeln, er hat immer noch eine gewisse Härte in sich gehabt. Und so war auch sein Image in der Familie noch. Und er kommt mit seinen 80 Jahren zu mir. Ich habe immer gemerkt, wenn ich gepredigt habe, hat er mir sehr genau zugehört. Ich habe immer gedacht, er wollte mich testen. Und kommt und legt vor mich hin, wortlos, blickt mir tief in die Augen, wortlos, ein selbst gesägtes Holzherz. Mit seiner zittrigen Hand ausgeschnitten, aus Holz. Und da war eingraviert mit einem Lötkolben, mit seinen zittrigen Fingern, der Herr hat seinen Engeln befohlen, dich zu behüten. Ich gesagt, danke, lieber Gott. Ich saß in Tränen gerührt dort, habe diesen Mann umarmt, der den ganzen Hintergrund von mir gar nicht wusste. Der hat das alles nicht gewusst, was mich da beschäftigt hat und was Gott vorher mir schon gegeben hat. Ja, was soll ich dazu sagen? Ich glaube, ich muss zum Schluss kommen. Gell? Es passieren auch andere Dinge. Ich habe dem Vorstand einer Unternehmensberatung in Süddeutschland, mit der ich als Kooperationsberater gearbeitet habe. Wir haben viele Reisen miteinander gemacht. Er war sehr engagierter, auch im Denken sehr engagierter Katholik und ein Papstverehrer. Ich fürchte, das ist er heute noch, ich weiß es aber nicht genau. Und er war aber sehr offen und hörte mir zu über meine Zeugnisse. Wir haben lange Autofahrten miteinander verbracht. Über das Thema Okkultismus, auch aus den katholischen Traditionen heraus und so weiter und so weiter. Und er war eigentlich immer offen, auch wenn ich gemerkt habe, dass er sich von seiner Position her kaum bewegt. Und dann habe ich ihm kurz umrissen, wovon Ellen White im Großen Kampf schreibt und wer diese Ellen White war, sodass er es verstehen konnte, auf der Basis der Gespräche, die wir über 3 Jahre hinweg miteinander hatten. Und er hat den Großen Kampf dann in etwa 4 Wochen gelesen. Zumindest hat er mir gesagt, dass er ihn vollständig gelesen hat. Und ich habe ihn dann danach gefragt. Und da hat er mir wutentbrannt das Buch auf den Tisch geworfen, wie sich jemand erdreisten könnte, so über den Papst zu schreiben. Und so weiter und so weiter. Es wäre ja eine Frechheit und eine Unverschämtheit, so eine Anmaßung. Und da habe ich gemerkt, er hat im Grunde nichts verstanden, weil er nicht wollte. Beten wir weiter auch für ihn. Ich weiß, wie schlecht es mir subjektiv gehen musste. Aber es ist eine Reaktion da. Und ich habe gelernt, es gibt 3 Möglichkeiten, 3 Abstufungen, wie Menschen auf den Heiligen Geist reagieren, wenn er sie zum Bekenntnis und zur Buße, zur Bekehrung bringen will. Die schönste Reaktion ist die Annahme. Die traurigste Reaktion ist die der Gleichgültigkeit, die ich als Atheist hatte. Ich habe nichts gegen die Bibel gehabt, sie hat mich nicht interessiert. Sie war nicht gültig. Das war ein Märchenbuch von Menschen erfunden. Brauche ich nicht lesen, Interesse gibt es nicht. Brauche ich also auch nicht dagegen kämpfen, hat mich auch nicht geärgert. Was soll ich mich über was ärgern, was es nicht gibt? Das ist die schlimmste Reaktion eigentlich. Aber die mittlere Reaktion, die Hoffnung macht, ist die von diesem Vorstand. Nämlich aggressiv dagegen zu werden und zu argumentieren und zu kämpfen. Das heißt, er ist noch in der Entscheidung. Und auch da ist es Gottes Sache zu kämpfen und nicht unsere. Fünf Minuten? Zweites Buch Mose, Kapitel 2. Mose am brennenden Busch. jeder mindestens einmal gelesen, nehme ich an. Gibt eine große Tiefe in dem, was da passiert ist und viel für uns zu verstehen. Mose ist dort draußen im Laufe seiner 40 Jahre, irgendwo am Ende seiner 40 Jahre Schafhüten. Habt ihr euch das mal richtig auf der Zunge zergehen lassen? 40 Jahre, Tag für Tag Schafhüten. Nachdem militärische Generalstabsausbildung, Prinz am ägyptischen Königshof, Kultur, Bildung, Führung, Management, alles nur vom Feinsten. Und vorher die ganze hebräische Schule Gottes in den ersten 12 Lebensjahren bei seinen leiblichen Eltern. Und dann 40 Jahre Schafe. Ich habe mir Schafe gekauft in Kroatien. Ich habe es 1,5 Jahre gemacht. Ich wollte wissen, wie es ist. Zumindest 1,5 Jahre. Das hat mir viel gebracht. Gott hat viel an mir gearbeitet. Aber das ist nur nebenbei. So, jetzt sieht dieser Mose, dass der Busch brennt, aber nicht verbrennt. Und wenn ihr nachlest, seht ihr dort geschrieben, dass es heißt, er sah den Busch brennen und nicht verbrennen. Und er entschied sich, ich sag's mal mit meinen Worten, er hat eine Entscheidung getroffen, näher hinzuschauen, was denn dort ist. Der Atheist, der so wie ich die Bibel und Gott für gar nicht existent hält, geht gar nicht zu dem Busch hin, um zu sehen, warum der nicht verbrennt, sondern der muss schon irgendwie verbrennen, das gibt es gar nicht, ich gehe meines Weges. Interessiert mich nicht. Kann gar nicht sein. Mose hat sich entschieden, ist hingegangen. Und dann hat Gott ihn ja gestoppt und hat gesagt, halt nicht weiter. Erst hat er ihn gerufen, dann hat er ihn gestoppt, nicht weiter, zieh deine Schuhe aus. Ich kürze jetzt sehr stark ab, ich will auf einen ganzen bestimmten Punkt hinaus. So, nachdem Mose sich entschieden hat, jedem Ruf und jedem Zeichen zu folgen, Gott möglichst nahe zu kommen, um ihn zu erkennen. Was ist das ewige Leben? Dass sie dich, den einzig wahren Gott und den du gesandt hast, erkennen. Um Gott zu erkennen, fragt Gott ihn, was ist denn da für ein Stab in deiner Hand? Er sagt, Mose, das ist mein Hirtenstab. Dieser Hirtenstab war seine Existenz. Von seinem Job als Schafhirte hat er mit seiner Familie gelebt. Und jetzt sagt Gott zu ihm, wirf ihn weg. Wirf deine Existenz an die Seite. Lass ihn los. Das sollte ja jetzt eigentlich genug sein. Er hat sich existenziell Gott hingegeben. Aber Gott ist es nicht genug. Was wird aus dem Stab? Die Giftschlange. Mose fängt an zu laufen. Und Gott sagt, halt, zurück. Reicht es nicht? Nein, reicht nicht. Nimm die Schlange. Aber wo? Nimm sie am Schwanz. Was bedeutet das? Stirb. Das bedeutet stirb. Aus menschlicher Sicht bedeutet das den sicheren Tod. Gott folgen bis in den Tod. Er konnte nicht wissen, dass die Schlange ihn nicht beißen wird und er von Gott seine Existenz wiederbekommt. Und den Stab der Führung in die Hand bekommt, nicht selbst genommen, sondern aus der Hand Gottes, nachdem er gestorben ist. Der Herr hat seinen Engeln befohlen, dich zu behüten. Ich wünsche euch Gottes Segen und seinen Schutz und freue mich auf Erfahrungen, die ihr dann erzählen werdet. Ich danke euch für die schöne Zeit seit gestern hier und wünsche euch auch noch für morgen das Beste, nämlich seinen Segen.